Die vielleicht einzige Überraschung an dem Referendum, das an diesem Sonntag in der Türkei durchgeführt wurde, war die Tatsache, dass überraschend viele Kurden für die von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsänderung gestimmt haben. Das sagt im Gespräch mit Radio Vatikan der Türkei-Experte Günther Seufert. Er arbeitet als Forscher für die Stiftung Wissenschaft und Politik und hat selbst lange Zeit in Istanbul gelebt. Wir haben ihn gefragt, was der knappe Sieg des Ja-Lagers beim Referendum in der Türkei nun für die Situation im Land bedeutet.
Ja, das bedeutet, dass natürlich rein legalistisch hier ein Präsidialsystem installiert hat, in dem er praktisch unbegrenzte Vollmachten hat. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die politische und gesellschaftliche Legitimation, dass er die nicht hat. Es ist ja schließlich kein Referendum gewesen, wo es um irgendeine Detailfrage geht, sondern es ist ein Referendum darüber gewesen, wie letzten Endes langfristig politische Entscheidungen gefällt werden. Und da sehen wir, dass das nicht von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen worden ist, sondern wirklich von einer sehr knappen Mehrheit, wenn es denn überhaupt eine Mehrheit war, wenn man die Berichte über Wahlfälschungen hinzunimmt.
Ja, genau. Also die OSZE-Beobachter haben ja schon von Anfang an eigentlich kritisiert, dass der Ablauf dieser Wahl den internationalen Standards nicht genügt hat. Und auch die Hauptoppositionspartei, die CHP, will ja eine Annullierung beantragen dieses Referendums. Hat sie denn da eine Chance?
Da hat sie meines Erachtens keine Chance, weil die Institution, die für diese Annullierung zuständig wäre, das ist der Hohe Wahlrat, der hat ja bereits während der Wahl eigentlich im Sinne der Regierungspartei entschieden und sich mit dieser Entscheidung über bestehende Gesetze hinweg gesetzt, und er hat eigentlich schon im Vorfeld Entscheidungen getroffen, die ganz im Sinne der Regierung waren, indem er zum Beispiel Wahlbeobachter der Opposition in mehreren Fällen ausgeschlossen hat. Von daher sehe ich nicht, woher eine Änderung der Politik des Wahlrats kommen sollte. Und gegen die Entscheidungen des Wahlrats gibt es auch keine Berufungsmöglichkeit vor den Gerichten.
Kann man jetzt eigentlich von einem Abgesang der Demokratie in der Türkei sprechen?
Man kann sicher sagen, dass ein undemokratisches System sich jetzt juristisch abgesichert hat oder abgesichert worden ist. Man muss aber auch sehen, dass doch ein großer Teil der Bevölkerung, fast die Hälfte, mit dieser Veränderung nicht einverstanden ist. Dass vor allen Dingen die Städte, die am politisch regsamsten und entscheidendsten sind, nämlich Istanbul, Ankara, Izmir und ein Stück weit auch Diyarbakir, also da, wo es immer politisch besonders heiß hergeht, dass da überall mit Nein gestimmt worden ist in der Mehrheit, wenn auch manchmal knappe Mehrheiten. Das heißt, es wird viel, viel demokratische Unruhe geben im Land.
Naja, ein besonderer Blick gilt natürlich jetzt auch den Minderheiten. Also wie wird sich das Referendum zum Beispiel auf die Situation der Kurden auswirken, die ja schon unter großen Repressalien zu leiden haben?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil eigentlich die einzige Überraschung in der Wahl oder im Wahlergebnis ist, dass doch ein gewisser Teil oder mehr Kurden in den kurdischen Provinzen selbst, aber auch in den großen Städten für die Annahme des Referendums gestimmt haben oder des Vorschlages. Es hat zwei Gründe. Zum einen ist ein großer Teil der Bevölkerung eben mit der Kriegsstrategie der PKK nicht einverstanden. Und andererseits muss man sehen, dass es natürlich Erdogan war, der damals überhaupt die Verhandlungen mit der PKK begonnen hat, auch wenn er sie später abgebrochen hat. Außer der AKP und außer Erdogan hat bisher keine politische Kraft in der Türkei, das Militär oder die sonstigen Oppositionsparteien, überhaupt Verhandlungen geführt. Und von daher herrscht wohl bei einer gewissen Anzahl von Kurden die Hoffnung, dass wenn Erdogan erst einmal sicher im Sattel sitzt, dass er dann zur Befriedung der Kurdenfrage wieder erneut Verhandlungen aufnimmt.
Das ist jetzt natürlich schon ein gewisser Widerspruch auch zur Politik Erdogans, die er jetzt in den letzten Monaten ganz offen durchgeführt hat, auch unter anderem mit der Aufhebung der Immunität von Oppositionsabgeordneten, vor allem auch der kurdischen Partei. Wie kann man sich das erklären, dass trotzdem die Kurden das jetzt nicht so als Bedrohung gesehen haben?
Ich denke, dass man da unterscheiden muss. Es gibt bei den Kurden gibt es insgesamt, würde ich sagen, schon das Bedürfnis, als nationale Gruppe anerkannt zu werden, stärkere Selbstverwaltungsrechte zu bekommen für die eigenen Gebiete, aber auch uneingeschränkte kulturelle Rechte zu bekommen. Das heißt aber nicht, dass die Kurden oder dass alle Kurden dies unter Führung der PKK durchgesetzt haben wollen oder die PKK als ihre Vertretung ansehen. Und es war ja Erdogans Strategie vom Beginn an der Verhandlungen mit der PKK, eigentlich in begrenztem Umfang kulturelle Rechte zu gewähren. Er hat immer auch ein bisschen mit stärkeren Selbstverwaltungsrechten gespielt, aber seine Strategie war eben immer, die PKK und die ihr nahestehende Partei eigentlich aus dem politischen Spiel auszugrenzen.
Es wurde ja auch in den vergangenen Wochen über die Wiedereinführung der Todesstrafe diskutiert. Meinen Sie, die wird jetzt kommen nach dieser Zementierung der Macht?
Erdogan hat es angekündigt. Ich gehe nicht davon aus, weil die Einführung der Todesstrafe eigentlich keinen direkten politischen Gewinn bedeutet, aber viel politischen Schaden anrichtet. Wir wissen, wie fragil die Beziehungen zur Europäischen Union sind. Wir wissen, wie wichtig der gemeinsame Markt für die türkische Wirtschaft ist. Es gibt jetzt schon wieder Stimmen, die sagen, die beiden stellvertretenden Ministerpräsidenten, wir müssen versuchen, wieder rational und mit der EU zusammenzuarbeiten, uns auf die gemeinsamen Interessen besinnen. Und da würde die Wiedereinführung der Todesstrafe einfach keinen Sinn machen. Und Erdogan braucht sie ja auch nicht mehr. Es war ja vor allen Dingen ein Mobilisierungsinstrument für das Referendum auch, weil natürlich die Todesstrafe sehr viele Anhänger hat in der Türkei. Aber er braucht es politisch nicht mehr. Und von daher denke ich eher, dass das ein Nachklang ist, um die Leute noch ein bisschen bei Stange zu halten und dass das dann aber im Hintergrund verschwindet letzten Endes.
Und was sind denn jetzt die ersten Schritte, die Erdogan und soweit von ihm sozusagen zu Rate gezogen auch das Parlament durchsetzen werden?
Ja, das ist ja bekannt. Die ersten Schritte sind, dass der Staatspräsident ein neues Parteimitglied und damit Parteiführer werden wird, dass er praktisch die Zusammensetzung des Hohen Richterrats bestimmt und damit sehr viel Einfluss auf die Justiz gewinnt und dass die Militärgerichtsbarkeit abgeschafft wird, die hohe Militärgerichtsbarkeit. Das heißt, im Augenblick geht es darum, wie gesagt, Erdogan auch im Parlament bestimmend zu machen. Er ist ja jetzt bestimmend, alleinbestimmend in der Exekutive und über seine erneute Mitgliedschaft bei der AKP und die erneute Führung der stärksten Partei im Parlament wird er also auch im Parlament in der Legislative bestimmend sein. Und das ist ja der Hintergrund dafür, dass man sagt, es wird eine Einmannherrschaft errichtet.